Untersuchungsrichter. Im Jahr 2021 war es soweit. Ich veröffentlichte einen Artikel über die Spurensuche nach meinem Großvater im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lange hatte ich es vor mir hergeschoben, die zahllosen Dokumente, Tonaufnahmen und Mitschriften meiner Recherche zu einem Text zu verdichten. Die Ansprüche, die ich an ihn stellte, waren riesig. Alles sollte perfekt sein. Die perfekte Ausrede. Dass ich mich von ihr löste und meine Gedanken endlich zu Papier kamen, verdankte ich der Corona-Pandemie. Die zahllosen Abende im Lockdown nahmen mir sämtliche Ausflüchte, das Schreiben über die jahrelange Recherche zu Ernsts Vergangenheit weiter hinauszuzögern. Die Zahl der Leser, die sich an mich wandten, überwältigte mich. Manche kritisierten, dass ich die Geschichte meines Großvaters öffentlich gemacht hatte. Viele andere ließen mich an ihrer eigenen Suche teilhaben. Mir wurde klar, dass ich nicht allein war. 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg spürten noch immer viele den Schatten der Vergangenheit in ihrer Familie nach. Kriegskinder und Kriegsenkel. Vielleicht sogar mehr als je zuvor. Als die Gedanken zu diesem Buch Gestalt angenommen hatten, ein paar Tage vor dem Heiligabend 2023, stößt mich der Zufall auf ein Geschenk. Bei den Vorrecherchen war für mich offenkundig geworden, an wie viel mehr Material sich inzwischen mühelos gelangen ließ. Noch ein Jahrzehnt zuvor war ich extra nach Ludwigsburg gefahren, um Einblicke in Auszüge aus den Verfahrensakten gegen Ernst zu erlangen. Im Hamburger Staatsarchiv lagen zudem 46 schwere Aktenordner, die mikroverfilmt wurden. Sie durchzuschauen, hatte ich verworfen. Es hätte mich Wochen in der Hansestadt gekostet, die ich schlicht nicht erübrigen konnte. Nun habe ich eine Mail vom Staatsarchiv Hamburg im Postfach mit einer ZIP-Datei, über die ich die mehr als 15.000 Seiten durchforsten kann. Ich finde kleine Informationsstücke, die mir bis dahin unbekannt waren. Mal ist es die Abrechnung des Amtsarztes, inklusive der konkreten Zeit, die er bei Ernst zugebracht hatte, ein anderes Mal ein Suchauftrag bei den Alliierten nach Informationen über ihn. Vor allem aber stoße ich auf den Vornamen eines Untersuchungsrichters, der Ernst vernommen hatte. Das ist ungewöhnlich. In der Regel werden die mit dem Verfahren betrauten Richter und Staatsanwälte nur mit Nachnamen aufgeführt. Bei diesem aber ist es anders. Und es ist ausgerechnet der Letzte, der Ernst zu Gesicht bekam. Günther Bertram. Im Internet finde ich auf der Seite eines Online-Magazins schnell mehr über den Mann heraus. Geboren 1933, einst Vorsitzender Richter am Landgericht Hamburg, im Ruhestand seit 1999. In den 1970er Jahren Vorsitzender in mehreren Großverfahren wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Das muss er sein. Ob Bertram noch lebt? Das Landgericht Hamburg und die Redaktion des Magazins, die ich beide direkt anschreibe, reagieren erst einmal nicht. Am Folgetag entscheide ich mich dazu, es selbst zu versuchen. Alte Menschen stehen im Telefonbuch, denke ich. Zumindest dann, wenn sie noch leben. Ich gebe Bertrams Namen ein. Prompt spuckt die Suchmaske 23 Namen aus, allesamt im west- und norddeutschen Raum verortet. Ich verfeinere die Suche. Hamburg? Kein Treffer. Irgendwo in der Nähe? In Gifhorn wohnt ein Günther Bertram, 2 Autostunden südlich der Elbe. Und in Wentorf, bei Hamburg. Die Nummer rufe ich direkt an. Eine Frau meldet sich. Ich entschuldige mich für den Überfall am späten Nachmittag, stelle mich vor und kläre sie auf, nach wem ich suche. Einen früheren Juristen am Landgericht Hamburg. »Ja, das ist mein Mann«, sagt die Frau trocken. Ich erzähle ihr in aller Kürze von meiner Recherche und schon während ich rede, versuche ich mich auf eine ernüchternde Antwort einzustellen. Eine wie »Mein Mann ist dement« oder »Das schafft er nicht mehr«. Als ich fertig bin, wird es in der Leitung still. »Ich frage ihn mal«, sagt Frau Bertram schließlich. Nochmal Pause. »Er hört nicht mehr so gut.« Sie entfernt sich vom Telefon. Leise Stimmengeräusche. Dann kehrt sie zurück. »Ich gebe Ihnen meinen Mann am besten mal selbst.« Die Stimme des Mannes klingt freundlich und sanft, ohne jede Spur von Brüchigkeit. Er bedankt sich für die Kontaktaufnahme. Das wird er noch mehrfach tun. Das Gespräch läuft zu dritt, offenbar via Lautsprecher. Auch wenn ich mich mühe, langsam zu sprechen, wiederholt seine Frau die meisten Sätze. Bertram denkt nach. Ich wühle in meinem Kopf herum, um mich dessen zu entsinnen. Das sei etwas schwierig geworden. Danke für Ihre Nachfrage. Ich nenne das Verfahren. Daran erinnert er sich. Namen der Beklagten. Zunächst fällt mir nur einer ein. Turk, sage ich. Über den habe ich gerade gelesen. Ich spüre, dass ich aufgeregt bin. Dann fällt mir noch ein Name ein. Degenhardt. Degenhardt, ja, Riga. Er assoziiert Rumbula. Ich erinnere ihn an seine Reise zur Vernehmung. Sauerland, Meinerzhagen, sage ich laut. Ich meine förmlich zu spüren, wie die Erinnerung in ihm arbeitet. Ja, das kann sein, dass ich da jemanden vernommen habe, sagt er. Ja, da war ein Mann. Gruben habe der geplant. 4 Monate später sitze ich im Wohnzimmer der Bertrams in einer Gegend, in der viele Häuser groß und die Bäume alt sind. Das Haus steht am Ende einer Sackgasse. Davor Blumenbüsche, die Dachpfannen grün von Moos gepudert. Vom Wohnzimmer geht der Blick in ein kleines Waldstück, in dem ein Bach vor sich hin plätschert. Auf dem Tisch stehen selbstgebackener Mohnkuchen vom Schwiegersohn und eine Kanne mit schwarzem Tee. Zur Begrüßung schenkt Frau Bertram eine Mirabelle ein. Wir stoßen an. »Das war mir damals schon nach kurzem Nachdenken in Erinnerung«, sagt Bertram, als wir uns gesetzt haben, »dass der alte Chemiker, dass der Bauingenieur war. Ich versuche mir vorzustellen, wie die beiden Männer aufeinandertrafen, damals in Meinerzhagen. Bertram zeigt mir ein Foto von sich in jungen Jahren, ein schlanker, athletischer Mann mit dunklen, krausen Haaren. Als er sich mit Ernst zur Vernehmung in Meinerzhagen an einen Tisch setzte, war er 36 Jahre alt, halb so alt wie der Angeklagte, den er vernahm. Bei Bertrams Erzählung wird mir klar, dass mein Großvater auch in seinen letzten Lebensjahren verschiedene Gesichter zeigte. Von dem Autoritätsgehabe, das er gegenüber meinem Vater an den Tag legte, keine Spur. Kooperativ habe er sich gegeben. Ein braver Mann sei er für ihn gewesen. Selbst sein Gesundheitszustand, den ein Facharzt als Ausschlusskriterium für eine Vernehmung in Hamburg geltend gemacht hatte, hielt Ernst von der Aussage nicht ab. Trotz Kriegsleiden, Lungenerkrankung und Herzproblemen, die sich mittlerweile ebenfalls bemerkbar gemacht hatten, stellte sich Ernst der stundenlangen Vernehmung ein weiteres Mal. Er bemühte sich offenkundig. Ein Richter war für ihn eine Respektsperson, was ich gar nicht unbedingt schätze, aber so ist es, nicht? Ernst war an jenem 11. März des Jahres 1969 im Meinerzhagener Amtsgericht bei weitem nicht der erste Mensch, den Bertram zum Holocaust vernahm. Er war extra für diese Aufgabe ausgesucht worden. Der Untersuchungsrichter war jung, unbelastet vom Dritten Reich. Zudem unterhielt er seit seiner Zeit als Assessor enge Beziehungen zur damaligen Landgerichtsdirektorin Käthe Manasse, einer Jüdin, die 1938 gerade noch rechtzeitig vor den Nazis nach Haifa hatte fliehen können. Sie habe ihm die Pforten zur jüdischen Gemeinde geöffnet, so Bertram, und zur Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, deren Mitglied er später wurde. Als Untersuchungsrichter hatten Bertram vor seinem Besuch in Meinerzhagen bereits viele Reisen in die USA, nach Australien und Israel geführt. Zu Opfern des Holocaust, die für ihre Aussagen nicht nach Deutschland kommen wollten. Das gehörte sich damals so, sagt Bertram. Seine Aufgabe sei es gewesen, vorzuermitteln, also so viele Informationen zusammenzutragen, dass über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entschieden werden konnte. Vorermittlungen gibt es mittlerweile nicht mehr. Sie wurden vor einem halben Jahrhundert abgeschafft und das Amt des Untersuchungsrichters mit ihnen. Bis dahin hatten die Untersuchungsrichter in den Ermittlungen rund um die Massenmorde der Nazis eine große Rolle gespielt. Letztlich hätten sie wie Staatsanwälte gearbeitet, so Bertram, mit dem Unterschied, dass sie auch Eide hätten abnehmen dürfen. Aus den Verfahrensunterlagen geht hervor, wie Bertram und Ernst aufeinandertrafen. Kurz vor 12.30 Uhr kam Ernst in seinem VW Käfer am Amtsgericht in Meinerzhagen an. Er parkte, ging zum Pförtner und nannte die Nummer des Vernehmungszimmers. Dort wartete Bertram auf ihn, zusammen mit einer Protokollantin des Meinerzhagener Amtsgerichts. Die Männer begrüßten sich, wechselten ein paar Worte, dann verlas Bertram die Eröffnungsverfügung. Gegen ihn, den angeschuldigten Ernst Hemeker, werde auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord in Riga, Lettland, in der Zeit von November 1941 bis 1943 eröffnet. Verbrechen, strafbar gemäß den Paragraphen 211, 47, 49 und 74 des Strafgesetzbuches. Bertram belehrte Ernst, sich nicht äußern zu müssen. Der erwiderte: »Ich habe nichts, was ich verschweigen möchte, will vielmehr reinen Tisch machen.« Der Untersuchungsrichter hatte die vorherigen Vernehmungen meines Großvaters gelesen. Die wesentlichen Aussagen ließ er trotzdem noch einmal ausführlicher aufzeichnen. Sicher ist sicher. Die Vernehmung lief nach einem festen Rhythmus, der sich für Bertram bewährt hatte. Wann immer Ernst einen Sinnabschnitt zu Ende brachte, diktierte er ihn umgehend der Schreibkraft und fragte, ob die Angaben korrekt seien. Das sei wichtig gewesen, um die Vernehmung in trockene Tücher zu bringen. Dass Ernst sich eingangs bereit erklärt habe, offen zu sprechen, sei für ihn nicht überraschend gewesen, so Bertram. Das hätten viele der Männer getan, die er als Zeugen oder Angeklagte vernommen habe. Alte Männer, die von den Tätern, die sie waren, ein Vierteljahrhundert oder mehr trennte. Freilich hätten sie den Stoff, über den sie sprachen, interessengeleitet zugeschnitten. Dass Ernst das bei seinem Werdegang nicht tat, fiel Bertram auf. Sein Weg in völkisch-nationalistische Gefilde, die Ressentiments gegen ihn, seine frühe Mitgliedschaft in NS-Organisationen und seine Titel und Auszeichnungen von der SS, von all dem habe er ganz freimütig erzählt und auch mit einem gewissen Stolz. Beim Massaker von Rumbula sei das muntere Erzählen aber zu Ende gewesen. Für den Komplex des Massenmords an den Juden habe er Ernst schon ein Stichwort liefern müssen. Suchte er zu lügen oder den Untersuchungsrichter zumindest zu täuschen? Bertram geht nicht so weit. Das ist ein Instinkt moralischer Selbsterhaltung. Das muss man begreifen. Bevor sie auf das Massaker zu sprechen kamen, las Bertram Ernst seine früheren Aussagen vor. Der bestätigte sie. Anschließend stellte er ihm die Fragen, die er sich notiert hatte. Besonders eine hätte ich meinem Großvater gerne selbst gestellt. Hatte Ernst eine Chance gesehen, dem Auftrag auszuweichen? Der antwortete, dass ihm dies den Umständen nach als abwegig erscheinen musste. Die beiden Männer, die ihn mit der Aufgabe betraut hätten, seien ganz schlimme Radfahrer gewesen, gewissermaßen Spezies von Jeckeln. Ich habe mir in der Eile auch gar keine Gedanken gemacht. Er sei schließlich als Fachmann beauftragt worden. Ich kenne die Passage fast auswendig. Mir scheint es so, als ob hier verschiedene Personen in Ernst nebeneinander existieren. Der Bauingenieur, der nüchtern eine geometrische Aufgabe übernimmt. Der alte Krieger, der blinden Gehorsam leistet. Auch der Ideologe, der die Ermordung der Zehntausenden für zwangsläufig oder zumindest für ein notwendiges Übel hält. Und dann der Mensch, vielleicht auch der Familienvater, dessen Inneres sich dem Morden von Frauen und Kindern widersetzt. Stimmt meine Annahme, wurde der Konflikt manifest in den Gruben für den Massenmord, die er anlegen ließ und mit Rampen versah, damit die Menschen nicht in die Tiefe springen mussten. Bertram erinnert sich daran, wie Ernst damals über sie sprach. »Das kann man den armen Menschen doch nicht antun«, das habe mein Großvater damals zu ihm gesagt. Seine Betroffenheit sei glaubhaft gewesen. Ich habe nur mit Erstaunen registriert, dass er das Groteske in seiner Aussage gar nicht wahrnahm. Wir sprechen über den Nervenzusammenbruch, den Ernst an den Gruben erlitten haben will, und über Jeckelns vermeintlichen Wutanfall daraufhin. Hält Bertram diese Schilderungen für plausibel? Ich habe mich das wohl gefragt, im begleitenden Bewusstsein, wie man so sagt. Aber eine Meinung, nein, die habe er sich nicht darüber bilden können. Bertram stützt seine Stirn auf die linke Hand. Das tut er häufiger, wenn er nachdenkt. Sein Blick geht aus dem Fenster. Dann sagt er: Wir waren keine Entnazifizierungsinstanz. Wir hatten das Verfahren richtig abzuwickeln. Das Forschungsinteresse ging nicht darüber hinaus, das Wissensinteresse schon. Die meisten seiner Kollegen und er hätten wichtige Literatur oder Auszüge aus großen Verfahren wie dem Auschwitz-Prozess im Schrank stehen gehabt, allein schon, um ihre Arbeiten in einen größeren Zusammenhang einbetten zu können. Aber für mehr sei wegen des erheblichen Arbeitspensums keine Zeit gewesen. Nach 10, 12 Stunden im Büro habe er häufig noch Akten nach Hause geschleppt und dort weiter studiert. Gespräche darüber im Familienkreis? Häufig Fehlanzeige. Seine Frau bestätigt das. Für mich wird damit eines klar. Das Gericht in Hamburg hat damals nicht, wie ich es vermutet hatte, Ernsts gesamtes Wirken im Zweiten Weltkrieg abgeklopft. In den Unterlagen des Staatsarchivs bin ich noch nicht einmal auf die Entnazifizierungsakte gestoßen. Vielleicht lag sie dort nie vor. Das Gericht konzentrierte sich auf Rumbula. Welche Rolle Ernst an anderen Orten in SS-Uniform gespielt haben könnte, in der Ukraine, dem Baltikum, Belarus oder später in Österreich, das wurde von Hamburg aus niemals eingehend untersucht. Bertrams letzte Sitzung als Vorsitzender der Großen Strafkammer am Hamburger Landgericht liegt mittlerweile über ein Vierteljahrhundert zurück. Noch kurz vor seiner Pensionierung verurteilte er einen Neonazi-Propagandisten aus den USA zu 4 Jahren Haft. Dabei habe er dem Hitler-Verehrer erbarmungslos den Spiegel vorgehalten, hieß es damals in einem Zeitungsbericht. An großen gesellschaftlichen Themen nehmen seine Frau und er bis heute Anteil. Auf einem Beistelltisch stapeln sich Zeitungen und Bücher. In jungen Jahren teilten die beiden die Begeisterung für den gesellschaftlichen Aufbruch in der jungen Bundesrepublik. Willi wählen und Schmidt Schnauze. Bertram trat in die SPD ein und später wieder aus. Der frühere Richter, das geht aus der Lektüre vieler seiner Gastbeiträge in Zeitungen hervor, ist ein entschiedener Verfechter des Rechts auf freie Meinung. Mit Vehemenz argumentierte er über Jahre dagegen, den sogenannten Volksverhetzungsparagraphen zu verschärfen, der im Strafgesetzbuch unter Paragraph 130 firmiert. Er war 1960 neu geschaffen worden, nachdem in der jungen Bundesrepublik eine Serie antisemitischer Straftaten verübt worden war. Die Geister der Vergangenheit spukten umher. Der Paragraph sollte dem öffentlichen Frieden dienen. Hetzpropaganda, die den Nazis als Steigbügelhalter gedient hatte, wurde ebenso unter Strafe gestellt wie Aufforderung zur Gewalt oder die Beschimpfung von Teilen der Bevölkerung. 1994 wurde er erstmals ausgebaut. Das Strafmaß wuchs. Neue Tatbestände kamen hinzu. Explizit wurde die Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust unter Strafe gestellt. Mittlerweile ist das Konvolut ohne solide juristische Kenntnisse kaum noch zu durchdringen. Zweifelsfrei ist nur, dass inzwischen ein sehr breites Spektrum von Einzelpersonen und Gruppen vor Hassrede geschützt werden soll, um den öffentlichen Frieden zu gewährleisten. Bertram geht das zu weit. Und er hat darüber nicht nur in der FAZ und einer juristischen Fachzeitschrift geschrieben. Auch in der Jungen Freiheit wetterte er mehrfach gegen die Ausweitung. Einer Publikation, die Politikwissenschaftler im Graubereich zwischen konservativem Milieu und Rechtsextremismus einordnen. Während ich Bertrams Beiträge in der Jungen Freiheit lese, merke ich, wie es in mir arbeitet. Ich bin gewohnt, Texte in Medien zu lesen, deren Haltung ich nicht teile, die ich für problematisch halte oder gar strikt ablehne. Aber in diesem Fall wird es für mich persönlich. Ich empfinde es als Zumutung, darüber nachzudenken, dass es erlaubt sein sollte, über den Umfang des Holocaust, der einwandfrei nachgewiesen ist, zu diskutieren. Grundsätzlich. Und als Enkel eines Holocaust-Täters insbesondere. Nein, ich will darüber nicht diskutieren. Dass die Nazis rund 6 Millionen Juden ermordeten, lässt sich im Handumdrehen anhand seriöser Quellen prüfen. Von 5 Millionen bis 1944 jubilierten die NS-Zeitungen höchst selbst. Amtlichen Bevölkerungsstatistiken zufolge wohnten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 11 Millionen Juden in Europa, von denen nach Kriegsende noch 5 Millionen am Leben waren. 1991, nach dem Fall der Mauer, zählte ein Forschungsprojekt unter der Leitung des Historikers Wolfgang Benz noch einmal nach. Er kam auf 5,3 Millionen gesicherte Fälle. Unregistrierte, von denen es gerade in Osteuropa viele gab, sind darin nicht eingeschlossen. Das gilt auch für nicht-religiöse Juden, die anhand der Rassegesetze allein aufgrund ihrer Abstammung ermordet wurden. Benz rechnete in seiner Studie mit bis zu 800.000 weiteren Opfern. Das wären 6,1 Millionen ermordete Juden. Punkt. Eine Diskussion erübrigt sich. Paragraphen können antisemitisches, nationalistisches und völkisches Gedankengut nicht auf Dauer aufhalten. Ob Meinungsfreiheit hilft? Ich denke an die USA. Dort darf jeder, der will, den Holocaust leugnen. Zu mehr Harmonie hat das dort nicht geführt. Miteinander zu sprechen funktioniert nur, wenn die Menschen einander zuhören und wenn sie bereit sind, eine gemeinsame Faktenbasis anzuerkennen. Der Tee in meiner Tasse ist inzwischen kalt. Was bleibt von den Prozessen für ihn, den Untersuchungsrichter, am Ende übrig? Bertram macht eine lange Pause. Dann wiegt er den Kopf in seiner Hand und sagt: »Ich hasse das eigentlich, weil es so oft missbraucht wird. Aber es ist doch das, was es vielleicht am ehesten trifft. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Oder anders gesagt, die Gerichte und Staatsanwaltschaften haben sich damals doch einigermaßen redlich bemüht, sich der Sache nach den kümmerlichen juristischen Maßstäben zu stellen. Bertram ist mit sich im Reinen, aber rundum zufrieden ist er mit der Aufarbeitung nicht. Schärfer hätte man die Haupttäter behandeln müssen und der Männer habhaft werden, die von den Alliierten geschützt worden waren. Viel zu oft hätten nur die kleinen Gehilfen auf der Anklagebank gesessen, während stärker Belastete als Zeugen unangefochten zur Tür hinein und wieder hinausgehen konnten. Ist die Aufarbeitung aus seiner Sicht abgeschlossen? Bertram schüttelt den Kopf. Ich finde die Art, wie die Bundesrepublik den Holocaust bis heute aufarbeitet, richtiger als jegliche Schlussstrichmentalität und redlicher.